Herzlich willkommen zu Recht aktuell, der juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 8. März, unter anderem mit BGH zurücktritt wegen Beherbergungsverbot, Tierheim darf Katze nicht eigenmächtig zurückholen und Tanktop-Verbot in Fitnessstudios.
Kurznachrichten. Digital Market Act gibt neue Freiheiten. Der DMA zwingt Unternehmen wie Google, Apple und Meta zur Umsetzung neuer EU-Regeln. Danach werden die Anbieter gezwungen, ihre Dienste interoperabel zu machen bzw. anderweitig zu öffnen. Für alle Menschen mit einem Smartphone bedeutet das, dass es zum Beispiel WhatsApp künftig möglich machen muss, über die App auch andere Nachrichten, sei es iMessage oder Nachrichten von Signal, Zugang zu ermöglichen. Danach könnte es in der WhatsApp-App demnächst einen separaten Posteingangsordner für sonstige Nachrichten geben. Außerdem dürfen Android und iOS keine Marktplätze, die in Konkurrenz mit dem App Store oder dem Play Store treten, auf ihrem Betriebssystem verbieten. Auch für den Browser auf dem Handy hat der DMA Auswirkungen. So muss iOS oder Android fragen, welche Suchmaschine der Anwender nutzen will.
Referentenentwurf zum Zuständigkeitsstreitwert der Amtsgerichte. Insbesondere die Amtsgerichte als Eingangsinstanz leisten einen wichtigen Beitrag zur Bürgernähe der Justiz. Die Zahl der erstinstanzlich bei den Amtsgerichten eingegangenen Zivilverfahren ist in den letzten Jahrzehnten jedoch immer weiter um bis zu 30% zurückgegangen. Diese Schwächung ist insbesondere für kleinere Amtsgerichtsstandorte problematisch, da diese den Rückgang der Eingangszahlen nicht durch einen Abbau der Stellen kompensieren können und daher die Gefahr besteht, dass sie ganz geschlossen werden müssen. Für die Begründung der erstinstanzlichen Zuständigkeit der Amtsgerichte in Zivilsachen ist vor allem der Zuständigkeitsstreitwert entscheidend. Dieser wird derzeit in § 23 Nummer 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes auf Ansprüche festgelegt, deren Gegenstand an Geld oder Geldwert die Summe von 5.000 Euro nicht übersteigt. Diese Streitwertgrenze für die Zuständigkeit der Amtsgerichte wurde seit mehr als 30 Jahren nicht mehr angehoben. Daher soll unter Berücksichtigung der seitdem eingetretenen Geldwertentwicklung eine Anhebung auf 8.000 Euro erfolgen. Daneben enthält der Referentenentwurf auch eine vorgesehene streitwertunabhängige Zuweisung von Sachgebieten an das Amts- oder an das Landgericht. So sollen Streitigkeiten aus dem Bereich des Nachbarrechts immer den Amtsgerichten streitwertunabhängig zugewiesen werden. Denn bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten spielt die Ortsnähe oft eine besondere Rolle. Diese neuen Regelungen könnten jedoch zu einem erhöhten Mandatsverlust bei Rechtsanwälten führen. Denn vor dem Amtsgericht müssen sich Bürger nach § 78 ZPO nicht zwingend anwaltlich vertreten lassen. Die Regelung der ZPO zum Anwaltszwang will der Entwurf nicht verändern. In Zukunft könnten sich Bürger also in Verfahren mit Streitwerten bis zu 8.000 Euro selbst vertreten.
Rechtsprechung. Thüringer Verfassungsgerichtshof zu Hochschulgesetz. Der Verfassungsgerichtshof Thüringen hat mit Urteil vom 6. März 2024 entschieden, dass die Regelungen zur Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und zu den Aufgaben und zur Besetzung des Hochschulrats verfassungsgemäß sind. Damit scheiterte der Normkontrollantrag der AfD-Fraktion. Die Beschränkung der Wählbarkeit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen auf Frauen ist mit dem allgemeinen Gleichheitssatz, der Wissenschaftsfreiheit sowie dem Demokratieprinzip vereinbar. Sie ist als Maßnahme zur Beseitigung strukturell bedingter Benachteiligung von Frauen im Hochschulbereich durch das Gleichstellungsgebot gerechtfertigt. Auch die Regelung zur Besetzung des Hochschulrates, wonach 3 seiner 8 Mitglieder Frauen sein sollen, ist verfassungskonform. Sie ist ebenfalls durch das Gleichstellungsgebot gerechtfertigt. Die Regelung fördert eine Mindestrepräsentanz von Frauen in diesem Gremium. Sie genügt dem Bestimmtheitsgebot und steht auch mit den organisationsrechtlichen Maßgaben, die aus der Wissenschaftsfreiheit folgen, in Einklang.
Rücktritt bei Beherbergungsverbot während Corona-Pandemie. Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige 8. Zivilsenat des BGHs hat am Mittwoch über die Frage entschieden, ob ein Hotelgast die Rückzahlung des von ihm vorausgezahlten Beherbergungsentgelts verlangen kann, wenn nach der Buchung ein behördliches Verbot der Beherbergung zu touristischen Zwecken zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie erlassen wurde. Die Klägerin buchte im Oktober 2019 zum Zweck einer touristischen Reise Hotelzimmer, die nicht stornierbar sind. Das Beherbergungsentgelt zahlte sie im Voraus. Mit E-Mail vom 7. Mai 2020 erklärte die Klägerin gegenüber der Beklagten, sie storniere die Buchung und bitte um Rückzahlung. Dabei bezog sie sich auf einen Beschluss der niedersächsischen Landesregierung, wonach die Einschränkungen für das touristische Reisen bis zum 25. Mai 2020 gelten. Die Beklagte lehnte eine Rückzahlung ebenso wie eine von der Klägerin angefragte Verschiebung der Buchung um ein Jahr ab und bot der Klägerin lediglich eine Umbuchung auf die Zeit nach der Aufhebung der Beschränkung, jedoch nicht später als bis zum 30. Dezember 2020 an. Der 8. Zivilsenat hat nun entschieden, dass die Klägerin einen Anspruch gegen die Beklagte gemäß § 346 Absatz 1 BGB auf Rückzahlung des Beherbergungsentgelts hat, da sie mit der E-Mail vom 7. Mai wirksam gemäß § 326 Absatz 5 und 323 Absatz 4 BGB von dem Beherbergungsvertrag zurückgetreten sei. Der Beklagten war durch das Beherbergungsverbot die geschuldete Leistung rechtlich unmöglich geworden im Sinne von § 275 Absatz 1 BGB. Ein weiteres Abwarten konnte der Klägerin bei billiger Abwägung der Belange beider Vertragsparteien nicht zugemutet werden. Für die Klägerin war es wegen der wechselhaften Infektionsgeschehen nicht absehbar, ob das für den Buchungszeitraum verlängerte Verbot tatsächlich Ende Mai 2020 entfallen würde. Schließlich konnte die Beklagte dem Rückabwicklungsbegehren der Klägerin nicht unter Berufung auf die Bestimmung zur Störung der Geschäftsgrundlage nach 313 Absatz 1 BGB entgegenhalten, der Vertrag sei dahingehend anzupassen, dass der Beherbergungszeitraum verschoben werde. Das Gesetz regelt in den Vorschriften über die Unmöglichkeit der Leistung, also in 326 Absatz 5 und 323 Absatz 4 BGB, die Folgen der vorliegend in Rede stehenden Vertragsstörung abschließend. Daneben ist für eine Anwendung der Regelung über die Störung der Geschäftsgrundlage kein Raum.
Vertragsklausel der NBW zur Ladesäulenblockiergebühr. Das Amtsgericht Karlsruhe hat mit Urteil vom 4. Januar 2024 die Klage eines E-Autofahrers gegen die NBW auf Rückzahlung von Blockiergebühren abgewiesen. Die Blockiergebühren in Höhe von insgesamt 19,80 Euro waren wegen Überschreitung der zulässigen Höchststandzeit an Ladesäulen der NBW an drei verschiedenen Terminen im März 2022 angefallen. Die Blockiergebühr ist nach den Bedingungen des ADAC E-Charge-Tarifs, der von der NBW angeboten wird, ab einer Standzeit von mehr als 240 Minuten fällig. Ab diesem Zeitpunkt sind 12 Cent pro Minute zu zahlen, maximal jedoch 12 Euro. Auf die Blockiergebühr wird sowohl beim Abschluss des Tarifs als auch beim Start des Ladevorgangs hingewiesen. Der Kläger hatte diesen Bedingungen bei Nutzung der App zugestimmt. Der Kläger hatte argumentiert, die Klausel sei unwirksam. Im Übrigen verlangten andere Anbieter keine Blockiergebühr. Nach Auffassung des Amtsgerichts ist die Klausel wirksam, da das Interesse der NBW, die Ladesäule zeitnah weiteren Kunden zur Verfügung stellen zu können, berechtigt ist.
Keine eigenmächtige Rückführung von vermittelten Tieren durch Tierheim. Das Amtsgericht Hanau hat entschieden, dass ein Tierheim keine Befugnis besitzt, vermittelte Tiere ihren Besitzern eigenmächtig wieder wegzunehmen. Der Antragstellerin war von dem Antragsgegner, einem Tierheim, ein Kater überlassen worden. Nach dem Tierüberlassungsvertrag müsse ihre Balkontür mit einem Fliegengitter gesichert werden, zudem solle das Tier abnehmen. Nach knapp einem Jahr erkundigte sich der Antragsgegner telefonisch, ob das Tier denn abgenommen habe und das Fliegengitter angebracht worden sei. Die Antragstellerin verneinte die Anbringung des Fliegengitters mangels Notwendigkeit, da der Kater sehr ängstlich sei und nie auf den Balkon gehe. Ob das Tier abgenommen habe, wisse sie nicht, da sie ihn nicht gewogen habe. Knapp 30 Minuten später erschienen bei der Antragstellerin zwei Personen unangemeldet. Trotz Widerspruchs der Antragstellerin jagten diese den Kater, fingen ihn ein und nahmen ihn mit. Diese eigenmächtige Wegnahme des Tieres stellt laut dem Amtsgericht Hanau eine verbotene Eigenmacht dar. Die Antragstellerin war durch Übergabe des Katers nach Abschluss des Tierüberlassungsvertrages Besitzerin des Katers nach § 854 BGB geworden, indem sie die tatsächliche Gewalt über das Tier erlangte. Insoweit der Antragstellerin der Kater durch Mitarbeiterinnen des Antragsgegners gegen ihren Willen weggenommen wurde, lag eine verbotene Eigenmacht nach § 858 BGB vor. Die streitgegenständliche Entziehung des Besitzes war hier nicht vom Gesetz gestattet. Damit war die Besitzbeeinträchtigung ohne den Willen der Antragstellerin nach § 858 Absatz 1 widerrechtlich. Denn gegen den Besitzer gerichtete Ansprüche müssen gerichtlich verfolgt werden und können nicht selbst durchgesetzt werden. Die Besitzerin hat damit gemäß § 861 BGB einen Anspruch auf Wiedereinräumung des Besitzes.
Verwaltungsgericht Köln zum Zugang zu Glasfaserinfrastruktur. Das Verwaltungsgericht Köln hat mit Urteil vom 1. Februar entschieden, dass Konkurrenten der Telekom, wie von der Behörde angeordnet, Zugang zu passiven Netzinfrastrukturen eröffnen müssen. Passive Netzinfrastrukturen sind zum Beispiel Kabelanlagen, Masten oder Leerrohre. Die Telekom war schon länger verpflichtet, anderen Wettbewerbern den Zugang zu ihren Teilnehmeranschlussleitungen zu eröffnen. Diese auch als TAL bezeichneten Leitungen binden Endkunden an die letzte Meile des Netzes der Telekom an. Mit Beschluss vom 21. Juli 2022 erlegte die Bundesnetzagentur der Telekom zusätzlich auf, ihren Wettbewerbern ab dem 1. Januar 2024 den Zugang zu ihren gesamten Kabelanlagen, Masten und Trägersystem zum Zweck des Aufbaus und Betriebs von Netzen mit sehr hoher Kapazität an festen Standorten oder zum Zugang der Teilnehmeranschlussleitung zu eröffnen. Erklärtes Ziel war dabei die Beschleunigung des Glasfaserausbaus in Deutschland. Hiergegen ging die Telekom im Klage- und Eilverfahren vor. Zur Begründung machte sie unter anderem geltend, die der Entscheidung der Bundesnetzagentur zugrunde liegende Abwägung sei fehlerhaft. Die Bundesnetzagentur habe zu Unrecht nicht geprüft, ob ohne eine Auferlegung der Verpflichtung die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Endkundenmarkts behindert und die Interessen der Endnutzer beeinträchtigt würden. Die vor diesem Hintergrund nur anzustellende Interessenabwägung fällt zu Lasten der Telekom aus. Hätte der Eilantrag Erfolg, würde der beschleunigte Ausbau breitbandiger Netze auf Grundlage vorhandener Infrastrukturen mit sofortiger Wirkung unterbunden. Keine Masernimpfung kann zu Zwangsgeld führen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat in mehreren Eilverfahren die Beschwerden von Eltern schulpflichtiger Kinder gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin zurückgewiesen, wonach Gesundheitsämter für den Schulbesuch den Nachweis einer Impfung oder Immunität gegen Masern fordern dürfen, sofern keine Kontraindikation besteht. Für den Fall, dass der Nachweis nicht vorgelegt wird, kann auch ein Zwangsgeld angedroht werden. Zur Begründung hat der Erste Senat unter anderem ausgeführt, die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes zur Nachweispflicht seien angesichts der hoch ansteckenden Viruskrankheit mit möglicherweise schwerwiegenden Komplikationen nicht offenkundig verfassungswidrig. Zwar greife die Nachweispflicht in das Elternrecht aus Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes ein, die Regelung sei aber verhältnismäßig, weil sie, wie das Bundesverfassungsgericht bereits zur Nachweispflicht bei noch nicht schulpflichtigen Kindern entschieden hatte, einen legitimen Zweck verfolge und nicht außer Verhältnis zur Schwere des Eingriffs stehe. Der Gesetzgeber des Masernschutzgesetzes sei von einer grundsätzlich bestehenden Impfpflicht bzw. verpflichtenden Impfung ausgegangen. Er habe lediglich von deren Durchsetzung im Wege des unmittelbaren Zwangs abgesehen. Andere Zwangsmittel wie Zwangsgeld und Geldbuße seien hingegen vorgesehen, um eine tatsächliche Erhöhung der Impfquote in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und damit letztlich in der gesamten Bevölkerung zu erreichen. Gesetzgebung.
Geringere Mindeststrafen für Kinderpornografiedelikte. Die Mindeststrafen für Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte sollen gesenkt werden. Mit dem Entwurf sollen die in § 184b des StGB geregelten Delikte wieder als Vergehen eingestuft werden. Aktuell sind die Delikte als Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe klassifiziert. Durch die Einstufung als Vergehen soll es bei diesen Taten künftig auch wieder möglich sein, Verfahren nach den § 153, 154 der StPO einzustellen bzw. nach den § 407 folgende StPO durch Strafbefehl zu erledigen. Laut Bundesregierung ist die Verhältnismäßigkeit der Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe in manchen Fällen fraglich. Das gelte insbesondere dann, wenn die beschuldigte Person offensichtlich nicht aus einem eigenen sexuellen Interesse an kinderpornografischen Inhalten gehandelt hat, sondern im Gegenteil, um insbesondere eine weitere Verbreitung oder ein öffentliches Zugänglichmachen eines kinderpornografischen Inhalts zu beenden, zu verhindern oder aufzuklären.
Synopsenpflicht soll eingeführt werden. Ab Juni 2024 sollen Gesetzesänderungen per Synopse dokumentiert werden. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung der Bundesregierung beschlossen. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte hierzu: Wenn Gesetze geändert werden, erkennen häufig selbst Expertinnen und Experten nicht gleich, was Neues und was bleibt. Deshalb gibt es künftig ein übersichtliches Hilfsmittel, das die vorgeschlagenen Änderungen auf einen Blick erkennbar und damit für alle verständlich macht.
Gesetzesentwurf zur weiteren Digitalisierung der Justiz. Durch Rechtsanpassungen im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Aktenführung soll die bereits fortgeschrittene Digitalisierung in der Justiz in allen Verfahrensordnungen weiter gefördert werden. Dies sieht nun ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor. Im Strafverfahrensrecht sollen vor allem Erleichterungen bei der Strafantragstellung und weiteren derzeit bestehenden Schriftformerfordernissen geschaffen werden. sowie den Verfahrensbeteiligten die Teilnahme an der Revisionshauptverhandlung im Wege der Videokonferenz ermöglicht werden soll. § 158 StPO bestimmt derzeit, dass die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag mündlich, schriftlich oder zu Protokoll angebracht werden können. Damit ist die Legalata insbesondere eine Strafantragstellung per einfacher E-Mail ausgeschlossen. Künftig soll nun gelten, dass die einfache Strafanzeige auch elektronisch formlos gestellt werden kann und für einen förmlichen Strafantrag die Schriftform und ihr elektronisches Äquivalent nach § 32a StPO künftig nicht mehr erforderlich sein sollen, sofern die Identität und der Verfolgungswille der antragstellenden Person aus der Erklärung und den Umständen ihrer Abgabe eindeutig ersichtlich sind.
Kurioses Urteil der Woche.
Tanktop-Verbot im Fitnessstudio. In einem Fitnessstudio wurde ein Plakat aufgehängt, das besagt, dass beim Training die Schultern immer bedeckt sein müssen. Muskelshirts sind beim Training nicht gestattet. Auf dem Plakat waren vier männliche Oberkörper mit unterschiedlicher Rumpfbekleidung abgebildet. In diesem Fitnessstudio war der Kläger Mitglied. In der Folgezeit nutzte der Kläger die Trainingseinrichtungen der Beklagten, fühlte sich jedoch beim Training in seinem Geschlecht benachteiligt, weil ihm das Tragen von Tanktops untersagt sei, während es für Frauen zulässig sei, schulterfreie Kleidung zu tragen. Hiergegen klagte er nun vor dem Amtsgericht Bad Urach. Das Gericht gab der Klage nun teilweise recht. Auch wenn die Beklagte vorträgt, dass sie aufgrund ihres Geschäftszwecks ihr Angebot vorwiegend an fleißige Sportler und nicht an Bodybuilder richtet, steht ihr Angebot grundsätzlich zunächst jedermann zu vergleichbaren Bedingungen offen. Durch die neue Kleiderordnung hat die Beklagte den Kläger benachteiligt. Auch wenn eine solche Kleiderordnung nicht ausdrücklich festgelegt wurde, ergibt sich diese aus dem tatsächlich gelebten Verhalten. So diskriminiert die Kleiderordnung Männer auch, wenn sie zwar geschlechtsneutral formuliert sein sollte, aber gegen Frauen nicht durchgesetzt wird, etwa weil sie nach Auffassung der Beklagten Tanktops aus funktionalen oder vielleicht auch aus Gründen der Eitelkeit tragen. Diese Benachteiligung ist nicht sachlich gerechtfertigt. Die Beklagte begründete das Verbot mit dem Image von Bodybuildern. Das Gericht sieht jedoch nicht, wie die Beklagte überhaupt ihr fragwürdiges Ziel, keine Bodybuilder anzusprechen, mit einer geschlechtsspezifischen Regelung erreichen will. Wenn sich Bodybuilder nach der Logik der Beklagten dadurch auszeichnen, dass sie schulterfrei trainieren, müsste dies doch für Frauen und Männer gleichermaßen gelten. Denn schließlich sind wohl nicht alle Bodybuilder männlich. Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.